Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Guten Abend nach Berlin.
Heute und am nächsten Sonntag im ZDF zu erleben in Marie fängt Feuer. Sprechen wir gleich natürlich drüber. Vorher mal ein kurzer Blick zurück auf das letzte, doch sehr besondere Jahr 2020. Wie haben Sie denn dieses Corona-Jahr für sich ganz persönlich erlebt?
Also als es losging mit Corona und dann Drehstopp war und es hat mich total panisch gemacht, weil ich überhaupt nicht wusste, was passiert denn jetzt hier mit uns und unserer Welt und überhaupt. Und also die ersten Wochen bin ich irgendwie so von einer Panikattacke in die nächste gefallen. Und dann irgendwann habe ich tatsächlich angefangen, die Situation, ja, es hört sich vielleicht zynisch an, aber irgendwie zu genießen, dieses Entschleunigen, keine Handys, keine E-Mails, kein nix. Irgendwie war die Welt so still und das hat so unheimlich gut getan. Und die Menschen waren plötzlich auch so fein und so feinfühlig. Man hat sich auf einmal gegrüßt auf der Straße, weil man irgendwie so instinktiv wusste, hey, wir müssen jetzt irgendwie alle zusammenhalten. Und das war irgendwie auch ein ganz schönes Gefühl. Ja, und dann ging es Ende April eigentlich schon wieder los mit dem Drehen unter strengen Hygienevorschriften und so weiter. Und das, der erste Dreh, das war ein Fall für zwei, ein Krimi. Da war ich noch hoffentlich stecke ich mich jetzt nicht an und habe mir 100.000 Mal die Hände desinfiziert und. Und irgendwann letztes Jahr habe ich irgendwie einen Film nach dem anderen gedreht. Es war ein unglaublich erfolgreiches Jahr, als gäbe es kein Corona. Mhm. Und irgendwann hat man sich so an die Situation gewöhnt und jetzt ist es so, ja, irgendwie normal.
In dieser Zeit des ersten Lockdowns, wie Sie ja auch gerade beschrieben haben, das war ja für uns alle völlig absurd, völlig neu. Man fühlte sich wie im falschen Science Fiction. Haben Sie da dann aber auch in dieser Stille, sagen wir mal, so Dinge für sich entdeckt, die Sie, ja, wo man immer sagt, ja, wenn ich mal viel Zeit habe, dann mache ich das?
Ja, wir sind beide, haben wir irgendwie so einen Kreativschub gehabt. Also, weil man ja auch nicht aus dem Haus gehen konnte. Wir haben Gott sei Dank ein Haus und einen Garten. Ich habe dann immer so an meinen Sohn gedacht, der in Kopenhagen mit drei kleinen Kindern in einer kleinen Wohnung lebt. Das ist natürlich dann nicht spaßig, aber so haben wir halt unheimlich viel im Garten geschafft und wir haben aus irgendwelchen Stangen aus dem Keller haben wir ein kleines Kasperltheater gebaut und dann per Zoom dann den Kopenhagener Kindern Kasperltheater vorgespielt und lauter so Zeugs haben wir gemacht. Also irgendwie war das total, ja, spaßig.
Ja, Sie sind schon Oma, das muss man an der Stelle ja sagen. Das heißt, Sie haben aber auch, weil Ihr Sohn ja in Kopenhagen ist, waren Sie quasi daran ja schon gewöhnt, nicht? Das per Skype oder Zoom oder so zu machen mit den Enkeln. Und die vor allen Dingen waren da auch schon dran gewöhnt, ihre Oma dann nur so zu sehen.
Genau. Aber so haben wir uns halt auch beschäftigt, indem wir die Puppen gebastelt haben und das Theater gebastelt haben und ich ein kleines Stück mir ausgedacht habe und so. Und ja, das war schön. Ja. Mhm.
Viele Ihrer Kollegen haben gesagt, durch diese verordnete Vollbremsung haben Sie tatsächlich auch sowas von Demut und Dankbarkeit für die kleinen Dinge des Lebens wieder gelernt oder wieder empfunden. Geht Ihnen das auch so?
Ja, vor allen Dingen, ich würde es nicht Demut und Dankbarkeit nennen, sondern eher einen unglaublich geschärften Blick aufs Wesentliche hat man da bekommen. Also, wo man plötzlich feststellt, was alles so unwichtig ist und was alles man nicht braucht und was man sich eigentlich immer für einen Stress macht und wenn dann so alles wegfällt, es sind auf einmal ganz wenig Dinge nur noch wichtig und das war auch eine sehr tolle Erfahrung eigentlich. Also das hat sich auch, haben wir auch ein bisschen ein Stück weit beibehalten. Also das war auch so mein Ding, dass ich dachte, oh wie schön, die Menschen werden so persönlich einfach, ja, weil man auch die Fassade von, ich weiß nicht, ich bin jetzt erfolgreich oder ich muss erfolgreich sein und diese ganze Äußerlichkeiten so nicht mehr aufrechthalten musste, weil es geht einfach ums Überleben, ja. Und das war so ein schönes Gefühl, dass man so von Mensch zu Mensch blicken konnte. Wie ich so eingangs auch sagte, die Menschen kamen mir auf einmal alle sehr viel feinfühliger vor. Und ich habe so gehofft, dass das bleibt, dass die Menschen das bewahren, ja, dass sie so miteinander umgehen, so vorsichtig, man macht Abstand, wenn man sich auf der Straße begegnet, macht einen kleinen Bogen, einfach so das Bewusstsein, das körperliche Bewusstsein für einen anderen. Und ja, leider hat sich das dann ziemlich schnell erledigt, bis hin jetzt heute zu den Querdenkern. Und das ist ein bisschen traurig, ein bisschen schade. Ja.
Erlauben Sie uns einen kurzen Blick in Ihr Leben. Sie sind in Saarbrücken geboren. Mit 6 Jahren sind Sie mit Ihrer Familie dann nach München. Ihre Schwester ist auch Schauspielerin. Und Sie haben irgendwo mal gesagt, dass Ihr Vater Ihnen eigentlich das künstlerische Talent vererbt hat. Aber er wiederum war ja Biochemiker und Umweltexperte.
Ja, der hatte 2 Seelen in seiner Brust. Also der hat damals, als er zu studieren angefangen hat in Paris, war er im Schwanken, ob er auf die Filmhochschule geht oder Biochemie studiert. Und sein Onkel, der ihm damals das Studium finanziert hat, der hat gesagt, du, also wenn du Film studierst, dann zahle ich dir keinen Pfennig. Und dann hat er sich gedacht, naja gut, dann mache ich halt Biochemie. Also da waren schon so Sachen in ihm drin und er hat ja später auch viele Fernsehserien gemacht, also auf wissenschaftlicher Basis zwar, aber trotzdem auch mit künstlerischem Einschlag und er hat auch Saxophon gespielt und eigentlich waren meine Eltern auch hauptsächlich mit Künstlern befreundet, also Akademiker waren jetzt gar nicht so bei uns im Haus, sondern eher Maler und Schauspieler und das war eigentlich die Welt, wo sich meine Eltern auch wohlgefühlt haben und das habe ich natürlich dann extrem mitgekriegt. Ich saß schon als kleines Kind beim Feuerwehrmann auf dem Schoß in der Bühne, weil eine Freundin von meinen Eltern da Theater gespielt hat und das Rotkäppchen gespielt hat und ich habe so von der Seite zugucken dürfen und also da bin ich schon infiziert worden.
Mhm. War das dann auch so der Moment, wo Sie tatsächlich für sich auch für später die Schauspielerei entdeckt haben oder vielleicht auch klassisch am Schultheater?
Nee, das war echt tatsächlich damals, das war die Brigitte Neumeister, die das Rotkäppchen spielte und ich war 5 und saß, wie gesagt, beim Feuerwehrmann. Damals gab es noch die Feuerwehrleute am Rand der Bühne, also oben, also unsichtbar vom Publikum. Und dieses vom dunklen Bühnenhintergrund so raus zu blicken auf diese helle Bühne und da passieren ganz geheimnisvolle, tolle Dinge, das hat mich so fasziniert und auch dieser Geruch von Bühne und so, dass ich also schon damals gesagt habe, ich möchte unbedingt Schauspielerin werden. Und da hat man auch nicht, also ich habe nie dran gedacht, irgendwie Karriere zu machen oder Filme zu machen, sondern ich wollte einfach nur genau dieses Geheimnis erleben, selber im Licht zu stehen und ein Publikum eine Geschichte vorzuspielen. Das war immer so mein Ding, ja.
Und nach der Schule sind Sie dann tatsächlich direkt an die Schauspielschule? Sind Sie da auf Anhieb genommen worden?
Ja, also bin ich direkt auf die Schauspielschule. Also in dem Moment, wo ich die mittlere Reife hatte, damals brauchte man nur die mittlere Reife für die Schauspielschule, bin ich sofort weg von der Schule und auf die Schauspielschule und bin auch gleich genommen worden, aber auch gleich rausgeschmissen worden nach dem ersten Semester.
Warum?
Also, weil, naja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil damals war das so die Zeit von Stanislavski, das sagt wahrscheinlich den Hörern gar nichts, das war so die Zeit, wo man so ganz in sich reingeht, während dem Schauspielstudium ganz in seinen Tiefen der Seele wühlt und so weiter und das fand ich auch spannend, aber hauptsächlich wollte ich halt spielen und wollte keine Therapie machen und dann haben die Lehrer irgendwann zu mir gesagt, ja, wenn man an mir kratzt, dann bin ich hohl und ich könnte vielleicht, weil ich ein hübsches Gesicht habe, ein bisschen Werbung machen, aber das mit dem Beruf sollte ich vergessen.
Ist ja heftig,
und so haben
oder?
Sie mich dann entlassen.
Sind Sie denen noch mal wieder begegnet jetzt im Laufe der letzten Jahre?
Ja, ich bin denen noch mal wieder begegnet, meiner damaligen Schauspiellehrerin, also der Chefin von der Schauspielschule. Und dann sagte sie irgendwann, ach Frau Fester, wenn man das gewusst hätte, damals hätte so eine tolle Karriere gemacht. Da habe ich gedacht, den Spruch hätte sie jetzt auch sparen können. Also, ich glaube, viele Wege führen nach Rom. Also für den einen ist Schauspielschule gut, für den anderen ist die Praxis gut. Und ich bin halt damals gleich direkt, also ich habe mich direkt beim Stadttheater Ingolstadt beworben, weil ich gehört habe, dass sie da ein junges Ensemble aufbauen, obwohl die keine Vakanz frei hatten. Und dann haben die mich tatsächlich glatt sofort weg engagiert. Und dann hatte ich da meine 2 Anfängerjahre und das war das Beste, was mir passieren konnte. Da habe ich einfach alles gelernt. Das hätte mir keine Schauspielschule der Welt beibringen können, auf einer Riesenbühne zu stehen, vor 800 Leuten zu spielen, ist halt schon ein anderer Schnack wie in so einer Schauspielschule so ein bisschen sich auszuprobieren. Ne?
Absolut. Und nach dem Theater ging es ja dann gleich auch weiter. Kino und Fernsehen, noch gut in Erinnerung, eben als Ermittlerin. In Fernsehserien wie Anwalt Abel zum Beispiel, Ende der 90er fing das an. Oder hier Kriminaldauerdienst, dieses KDD. Ja. Das war 2007 bis 2009. Dafür haben Sie dann auch den Bayerischen Filmpreis bekommen. Und Sie haben damals mal gesagt, das war eine Ihrer intensivsten Rollen.
Ja, also die Kriminaldauerdienst. Dauerdienst, ja, absolut. Das war eine unglaublich tolle Arbeit. Also erstmal haben wir ganz anders gedreht, wie man es bisher gewöhnt war. Also wir haben mit 3 Kameras gedreht und es gab keine Schnittpausen und keine Markierungen, wo man stehen bleiben soll für die Schärfe, sondern es wurde einfach irgendwie wild drauf losgedreht und unser damaliger Regisseur, der Glasner, der hat dann irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr zu proben, wir drehen gleich. Und so war das so, kriegte das so was unheimlich Authentisches und das fand ich wahnsinnig spannend und ein tolles Ensemble waren wir, Zapatka und Götz Schubert und so weiter. Also das war einfach eine richtig tolle Zeit und meine Rolle, die lesbische Kommissarin, die über Folgen und Folgen und Folgen versucht zu verheimlichen, dass sie lesbisch ist. Also es war, ja, das ist so eine Rolle hat man auch nicht alle Tage. Und dafür noch einen Bayerischen Filmpreis zu kriegen, also das war schon richtig, das war ein großes Ding für mich. Ja.
Großes Kino. Ja. Was muss denn überhaupt eine Rolle haben, dass sie sie packt?
Schwierig zu sagen. In erster Linie tatsächlich sind Dialoge für mich erstmal das Wichtigste, dass das einen guten Rhythmus hat, dass das intelligent ist. Und dann schaue ich auf die Figur und meistens gehe ich da auch immer so total vom Bauch heran und fühl so nach, was kann ich damit was anfangen, schwingt da was in mir und ja, das ist es eigentlich und wenn ich ein Buch, Drehbuch lese und kann mit der Figur gar nichts anfangen oder finde die doof oder also jetzt nicht, weil die Person doof ist, spiele auch gerne doofe Personen, aber wenn es irgendwie läppsch geschrieben ist oder so, dann passiert auch kreativmäßig nichts in mir und dann kann ich das auch nicht gut spielen, denke ich.
Ja, und das Schöne ist, Sie spielen ja tatsächlich sehr viel unterschiedliche Rollen. Also es ist immer so, zwischen Krimi und Komödien ist da so alles dabei.
Ja, das ist auch das Beste, was einem passieren kann als Schauspieler, das ist die Abwechslung. Also, weil irgendwann wird man ja auch routiniert, wenn ich jetzt nur Komödien spiele, dann, weiß nicht, dann wird es so ein bisschen eingefahren alles und ich liebe halt einfach die Überraschung und mich selbst zu überraschen oder was Neues auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel vor 2-3 Jahren einen Impro-Kinofilm gemacht, einen kleinen Impro-Film. Das bedeutet, dass man kein Drehbuch hat, sondern einfach die Figur sich während des Drehens entwickelt und man auch nicht weiß, was der Partner sagt und so. Und das finde ich auch unfassbar spannend und ab da auch wieder gelernt. Das ist ja eh das Tolle an dem Beruf, dass man eigentlich nie aufhört zu lernen.
Wenn Sie sich nochmal so zurückerinnern, gab es so gerade in Ihrer Anfangszeit so, ich sag mal, Schauspieler, die zu der Zeit schon groß waren, die Sie besonders geprägt haben oder Regisseure? Und ich meine jetzt positiv, wir reden mal nicht von Wedel, sondern ich meine wirklich positiv geprägt haben.
Also ja, das war der Gustl Beyerhammer. Mit dem habe ich erstmal eine Serie gemacht, wo ich seine Tochter gespielt habe. Und dann habe ich mit ihm einen kleinen, tollen Film gemacht. Der hieß 2 auf der Straße, wo er so ein Gemüsetandler war und ich seine hässliche Tochter, die keinen abkriegt. Und das war ein ganz intensives Kammerspiel eigentlich zwischen uns beiden. Und das ist so ein toller Kollege gewesen, so ein feiner, empathischer, fantastischer Schauspieler. Und da habe ich unheimlich viel gelernt und er hat mir sehr viel beigebracht, aber eben so an der Hand geführt, so liebevoll. Also das war schon für mich eine der wichtigsten Begegnungen.
Und was war so das Wichtigste für Sie, was Sie gelernt haben als junge Schauspielerin von diesen Kollegen?
Die Authentizität. Ich stolper immer bei dem Wort.
Ging doch gerade super.
Ja, ja, ich habe mir Zeit genommen. Ja, das Authentische einfach. Dieses, wenn man von der Bühne kommt, ist man ja eigentlich gewöhnt, groß zu spielen, mehr zu zeigen, weil das, so muss man auf der Bühne spielen. Und dann alles zu reduzieren, weil die Kamera jede jede Zuckung in deinem Augenwinkel sieht, alles so aufs Minimum zu reduzieren, das war eigentlich das Hauptding, was er mir beigebracht hat, dass man eben nicht macht, sondern einfach das Sein, also es ist, ja, so. Ich sage immer, es sind zwei verschiedene Sportarten, Theater und Film. Also das eine ist Marathon, das andere ist Kurzsprint und das fordert auch was anderes.
Apropos Sportarten, was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten? Haben Sie so diese klassischen Hobbys?
Auf jeden Fall keinen Sport.
Ja.
Obwohl ich eigentlich ja, eigentlich bin ich ein sportlicher Mensch, aber so Sport für Fitness und so, das finde ich so furchtbar langweilig.
Ich kenne das.
Und, ich langweile mich zu Tode, wenn ich da. Natürlich habe ich so Phasen gehabt, wo ich auch walken gegangen bin oder joggen oder so, aber es ist, hält nicht lange, ist es einfach langweilig. Und mein Sport ist tatsächlich der Garten. Also ich sage immer, das ist Höchstleistungssport, wenn man mal Rasen mäht oder Hecke schneidet mit der Heckenschere. Und da kann man sich richtig verausgaben und austoben.
Es hat auch was Meditatives eigentlich, ne?
So ja, und es ist auch nicht sinnlos, was man da tut. Und es ist immer was anderes und man hat schnell ein Ergebnis und also das finde ich tausendmal spannender.
In diesem Corona-Jahr, Sie haben es vorhin gesagt, da waren Sie so am Anfang natürlich wie wir alle total panisch, aber was hat Sie daran glauben lassen, dass alles gut wird? Was war es, was Sie da im Vertrauen hat bleiben lassen?
Ich hatte kein Vertrauen, also mir ging es wirklich nicht gut ganz am Anfang. Ich hatte wirklich Panikattacken und dann habe ich mit meiner Agentin gesprochen. Die hat mir einen Artikel von einem, jetzt weiß ich leider den Namen nicht mehr, von einem Philosophen geschickt und sagt, Saskia, lies den mal, das wird dir helfen. Und dann habe ich den gelesen und das war, das hat bei mir Klick gemacht im Kopf und dachte, ey, das ist vielleicht auch genau anders. Es ist nämlich auch eine Chance für uns Menschen und einfach nachhaltiger zu sein mit allem und vorsichtiger und so weiter. Und das war eigentlich so der Wendepunkt für mich.
Sind Sie jemand, der gut im Hier und Jetzt leben kann? Also tatsächlich dieses Carpe Diem, das berühmte, leben kann?
Nee, gar nicht. Und das ist meine Hauptaufgabe irgendwie im Leben, immer wieder mich runterzuholen und zu sagen, hey, hier im Jetzt und so, weil ich bin so ein Typ, ich fange sofort an, meine Fantasie fängt sofort an, mit mir durchzugaloppieren und ich stelle mir alles Mögliche vor und muss mich dann echt zwingen. Da ist dann auch wirklich Yoga echt toll und habe da eine Zeit lang auch einen Yoga-Lehrer gehabt, der mir eine Atemtechnik beigebracht hat und so weiter, um wieder im Hier und Jetzt zu landen und nicht irgendwo mich hinzuversteigen.
Sind Sie ein Perfektionist?
In manchen Dingen ja. Aber in manchen Dingen auch überhaupt nicht.
Das heißt?
Naja, also zum Beispiel in allen kreativen Dingen bin ich kein Perfektionist, weil ich da diesen Moment des Zufalls, also auch wenn ich was male oder was so Sachen mache, als den Göttlichen empfinde und manchmal ist es schöner, wenn was krumm ist, ein bisschen wie gerade. Ja? Also es gibt ja diesen Spruch, wenn zu perfekt, liebe Gott böse. Und,
ja.
Ja, und das ist so, in kreativen Dingen bin ich da sehr, lass ich sehr, sehr viel zu. Aber so in haushaltlichen Dingen, so was weiß ich, putzen oder so, da bin ich so Fenster putzen, bin ich der totale Perfektionist. Da
oh,
kann ich echt pingelig
werden. Oh, was sagt Ihr Mann dazu?
Ja, mein Mann, der ist da, geht da entspannt mit um. Also das tut ihm jetzt nicht irgendwie. Ich bin jetzt auch nicht so ein Putzteufel, aber ich möchte es gern schön haben und so. Ja.
Möchte schon alles an der richtigen Stelle liegen.
Ja.
Was malen Sie, wenn Sie malen?
Ach, um Gottes Willen, also ich habe überhaupt kein Talent zum Malen, aber es macht mir halt Spaß. Mhm. Also wenn ich male, dann manchmal sehe ich irgendwas und mache das dann nach. Oder ich habe zum Beispiel so aus so einem Balsaholz so einen kleinen Storchenvogel geschnitzt und so Sachen mache ich dann. Der ist auch tatsächlich schön geworden. Eins der wenigen Dinge, die ich gebastelt habe, die schön geworden sind.
Sie haben ja auch schon mal ein Buch geschrieben. Wie sieht es denn in dieser Richtung aus? Sind da noch Ambitionen?
Ach ja, die Schreiberei. Also mein Buch damals ist ja bei Kiepenheuer & Witsch verlegt worden. Und die haben Also wirklich gedacht, ich bin so ein neues, junges Talent, so die wilden Jungen, die sie damals aufbauen wollten. Und das war's aber. Ich bin so ein One-Hit-Wonder. Und ich hatte halt einfach das Bedürfnis nach der langen Theaterzeit, wo ich mich echt verausgabt, also ausgespielt habe, war das wie so eine Implosion. Also da brauchte ich mal eine Zeit, wo ich nur mit mir und meiner Geschichte beschäftigt war. Und dann war das Buch fertig und dann hatte ich aber auch alles erzählt, was ich zu erzählen habe und hatte nichts mehr zu sagen. Und das war's dann. Und habe aber gleichzeitig immer so ein schlechtes Gewissen, weil immer wieder mich Leute ansprechen und sagen, ey, du hast so Talent, schreib doch. Und das ist so doof, weil ich fühle mich da so schuldig, irgendwie meinem Talent gegenüber daraus überhaupt nichts zu machen. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Zeit, bevor es mit dem Drehen wieder losging, angefangen, ein Kinderbuch zu schreiben und so. Aber irgendwie kommt es nie zum Finish. Also das war eben, wie gesagt, One-Hit-Wonder, das einzige Buch, was jemals fertig geworden ist.
Ja, es ist ja noch nicht aller Tage Abend, es ist ja noch viel Zeit.
Ja, richtig.
Das kann ja alles noch kommen. Haben Sie überhaupt so einen Traum oder so einen Herzenswunsch, wo Sie sagen, das möchte ich in jedem Fall mir noch erfüllen?
Gucken, was passiert irgendwie. Ich gehe da so mehr mit dem Fluss.
Das also ist das Carpe Diem, das ist genau,
ja,
den Moment
schon,
nutzen.
Ne? Ja, eigentlich ging gar nicht so schlecht mit dem Carpe Diem.
Ja, absolut. Absolut. Heute und am nächsten Sonntag, da können wir Sie erleben im ZDF, 20.15 Uhr, zwei neue Folgen, Marie fängt Feuer mit Renan Demirkan und Wolfgang Fierek und ganz viele andere tolle Schauspieler sind auch noch dabei. Das kann man ja dann wunderbar noch in der Mediathek auch sehen. Was spielen Sie denn da für eine Rolle?
Da spiele ich die Irene Reiter, die Frau vom Ernst. Und es ist eigentlich so eine, im Grunde so eine ja, Mama und ist vor allen Dingen Frau vom Ernst und will, dass es allen gut geht und ist eigentlich so eine ganz Patente. Ich habe allerdings schon zu unserem Autor gesagt, ey, pass mal auf, also wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, also dass Frau immer nur Apfelkuchen backt, um ihren Mann ruhig zu stellen und ihm eine Freude zu machen, lass dir doch mal was anderes einfallen. Also, und da hat er herzlich gelacht. Und aber hauptsächlich ist es eigentlich der Witz zwischen den beiden, weil die sich immer am Kappeln sind und das macht total Spaß zu spielen.
Heute also und am nächsten Sonntag zwei neue Folgen, 20.15 Uhr im ZDF und natürlich heute Abend, können wir ja nicht gucken, da sind wir beide ja hier zugange, dann kann man es in der Mediathek natürlich nachgucken. Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen, man mag es kaum glauben, wir sind jetzt mitten im Oktober schon.
Das ging jetzt ganz schnell.
Absolut. Ja. Wie sehen denn die nächsten knappen Monate noch bis Weihnachten für Sie aus?
Oh, ich bin kurz vor Theaterproben. Ich spiele im Dezember, haben wir Premiere Willkommen bei den Hartmanns. Das ist ja dieser Film.
Ja.
Genau, und da hat der Simon Verhoeven ein wunderbares Theaterstück, eine Bühnenfassung draus gemacht. Und wir haben schon Anfang des Jahres geprobt, weil wir eigentlich im März rauskommen wollten. Und das ging dann nicht wegen Corona. Jetzt wurde das verschoben auf Dezember und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil wir ein ganz tolles Ensemble sind und schöne Inszenierung. Und ja, da werden wir dann wieder Aufnahmeproben haben. Und dann stehe ich wieder auf der Bühne mal wieder.
Wunderbar. Wie sieht's aus mit Urlaub?
Urlaub.
Das ist das, wo man nicht arbeitet und wo man irgendwie die Füße im Wasser hat. Genau.
Also wir hatten dieses Jahr tatsächlich eine Woche einen wunderbaren Urlaub, nämlich in Dänemark. Wir haben uns ein Strandhaus gemietet und alle Kinder, meine Tochter mit ihrem Mann und ihrer Tochter und mein Sohn mit seiner Frau und den drei Kindern waren in diesem Riesenhaus und das war ein Traumurlaub. Also das war es aber für dieses Jahr. Mehr gibt's nicht.
Saskia Fester, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Hat mich sehr gefreut. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie schön gesund.
Ja, Sie auch.